Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen guten Abend. Willkommen bei den Two Cray Nights. Heute wegen erhöhtem Arbeitsaufkommen, leider nur mit einem Kapitel. Aber ihr kennt uns, wir versuchen dennoch jede Woche eine Folge aufzunehmen, was uns auch bis auf wenige Ausnahmen gelingt. Dafür gibt es bei uns keine Staffelpausen. Hier reiht sich über das Jahr hinweg Staffel an Staffel. Und wir sind, wenn man so möchte, schon in Staffel 4. Denn Buch 4 der Horus Heresy ist unsere aktuelle Lektüre. Der Flug der Eisenstein ist der Titel, dessen namengebendes Raumschiff uns zwar schon bekannt ist, aber in diesem Buch noch keinen Auftritt hatte. Aktuell nähern wir uns den Geschehnissen aus Buch 3, den Anfang dessen, was im Istvan-System geschah. Und wer war mit euch und mit mir auch schon auf Istvan 3? Natürlich der Thomas. Ich grüße Sie, Herr Delenardi.
Guten Abend, Herr Schmidt. Ist ja mal ein ganz neuer Start.
Wie geht's dir?
Also erhöhtes Arbeitsaufkommen passt. Kennst du die Tage, wo du dann morgens um 8 am Rechner sitzt und abends um 8 ausschaltest, um schnell was essen zu gehen? Mhm. So geht's mir momentan. Macht nicht so viel Spaß. Und wir sind noch nicht im Go-Live.
Ja, dafür habe ich heute ein Problem gesucht und habe es über den Tag hinweg nicht gefunden. Das ist extrem frustrierend.
Im Code oder was ganz anderes?
Ja, im Code. Also irgendwie tut das System Dinge, die nicht begreiflich sind. Und ich habe es eingegrenzt mittlerweile, aber ich bin noch nicht zu des Pudels Kern vorgedrungen, sagen wir mal. Mhm. Ich mag das nicht, wenn ich den Tag ohne Abschluss beenden muss. Das war
vermeintlich unproduktiv, ja. Mhm. Das ist nachvollziehbar. Am besten noch stundenlang im Debugger sitzen und trotzdem nichts. Ja. Lösen.
Richtig,
ja.
So war das heute.
Du hast eben schon gesagt, wir haben so ein paar Dinge angekündigt oder angedroht bekommen, die wir eh schon kennen. Das ist mir in dem Kapitel hier sehr oft passiert, dass ich dachte, ah ja, genau, so war das oder ah ja, das war's. Fand ich faszinierend. Ich fand es aber auch gut, dass es so geschrieben wurde, dass es einem auffällt.
Ja, fand ich auch sehr, sehr angenehm, ne? Dass du halt quasi sehr angenehm nochmal in das eingeführt wirst, was du quasi schon kennst. Ne? Mhm. Somit so ein bisschen, wenn du es kennst, ist es cool, so wie ich es schreibe. Und wenn du es nicht kennst, verstehst du es auch.
Genau.
Mag ich sehr gern. An der Stelle noch ein kurzer Recap zur letzten Folge. Der Garro und die Death Guards sind mit einem Landungsschiff in das Zylinderschiff eingedrungen und haben dort mit den Schwestern der Still-Jorgal bekämpft. In den Brutkammern haben sie dann so ein Riesen-Jorgal umgenietet, das so ein Jorgal-Junges beschützt hat. Und das Jorgal-Junge war offenbar psionisch, denn es hat mit Garro telepathisch Kontakt aufgenommen, hat ihm so ein bisschen düstere Wahrheit offenbart, was der Garro gemeint hat. Ach, Quatsch, Unsinn, wird nicht sein. Die Schwestern haben dann dieses Jorgal-Junge mitgenommen, denn die folgen so einem bisschen einem eigenen Befehl des Imperators, sagen wir mal. Die halten sich jetzt nicht so unbedingt an diese Auslöschendoktrin, sondern machen erstmal so, was sie denken, was richtig ist. Und nach der Schlacht verpflichten sie dann den Garro zum Schweigen über das, was er da so gesehen hat und bestätigen noch so seine Treue zur imperialen Wahrheit. Ja, während an Bord Hinweise auf geheime Logentreffen so langsam zunehmen. Und schließlich wird der Garro dann noch von Mortarion geehrt und als sein Adjutant ausgewählt, um ihn zu begleiten zu dem Treffen bei Horus. Und zu der Zeit ahnt Garro noch nicht, dass die Death Guard bereits in Horus Verrat verstrickt ist. Das deutet sich ja auch so ein bisschen dadurch an, dass wir ja schon wissen, was passiert. Ne? Dass der Mortarion vielleicht auch so ein bisschen falsch spielt.
Ja, vermutet haben wir es ja, so nach dem Motto, er testet ihn auf Loyalität. Er ist loyal, nur leider dem Falschen gegenüber, also darf er mitkommen und sterben. Aber es sterben ja noch andere mit ihm, das wissen wir ja schon. Mhm. Also ist er da in guter Gesellschaft, wobei wir die Gesellschaft gar nicht kennen. Wir kriegen nur mit, wer da nicht dabei ist erstmal. Aber bevor wir da hinkommen, sehen wir erstmal das, und das ist, hat mich so ein bisschen überrascht, du hast gerade Zylinderschiff gesagt. Wir haben auch Zylinderwelt gelesen. Jetzt steht hier plötzlich Flaschenwelt.
Das stimmt, im letzten Kapitel auch schon. Kam nicht oft vor, aber kam vor.
Ist mir nicht aufgefallen. Ich war es etwas verwirrt. Das heißt ja, es läuft irgendwo auf irgendeiner Seite spitz zu, oder?
Ja, vielleicht hinten beim Antrieb. Vielleicht ist der Flaschenhals der Antrieb.
Das kann natürlich sein, ja.
Aber ich fand die Szene imposant, dass diese Flaschenwelt ja da jetzt Richtung Sonne geschickt wird.
Quasi mit verklemmtem Gaspedal und ausgebauter Bremse oder so. Weil das Mechanikum hier sich etwas an den Triebwerken zu schaffen gemacht hat. Und die anderen sitzen da, also ich weiß nicht, wo sie genau sitzen, weil das irgendwie nicht beschrieben wird, aber sie sitzen vor einem Pickschirm. Ich stelle mir das vor mit so einer Tüte voll Popcorn und schauen zu, wie die Jorgal jetzt wirklich Richtung Sonne segeln, damit sie auch danach wirklich ausgelöscht sind, so wie ja der Befehl lautete.
Die werfen sich das Popcorn in den Helm und beobachten, wie die Habitatwelt in der Sonne des Systems Iota Horologii dann gesteuert wird und dort vernichtet wird. Also es fliegt wirklich rein und taucht so in die Photosphäre ein und verbrennt dadurch. Das ist schon cool beschrieben.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Wie du schon erzählt hast, es ist ausführlich, aber auch gut beschrieben. Also auch das kann man gut lesen. Es ist nicht wie so ein sinnloser Kampf, wo du denkst, naja, okay. Sondern, ja, man kann sich es auch gut vorstellen.
Ja, das ist wirklich cool gemacht. Und nachdem die Bilder dann auch in den Köpfen der Astartes verhallen, wird uns erzählt, dass der Krullgor einen Groll gegen Garo hegt. Und der kann es nicht verstehen, wie er aus dem Kelch trinken durfte. Er, der seiner Meinung nach gar nicht zur Death Guard gehören dürfte. Wie kommt er denn darauf?
Ja, also zunächst muss man sagen, er Passantos gar nicht so weit raus, wie man es jetzt vermuten könnte, sondern aus irgendeinem Grund kommt Typhon auf ihn zu und neckt ihn so ein bisschen und lockt ihn aus der Reserve, aber es ist so eine Art Zwiegespräch. Und der erzählt dann, dass der Garo hier eigentlich gar nicht von Barbaros stammt, sondern dass der von Terra kommt. Und dass der völlig falsches Ehrgefühl hat und sich für was Besseres hält, auch aufgrund seiner Herkunft, obwohl er ja gar kein echter Death Guard ist. Und er ist sowieso eingebildet, hält sich für was Besseres. Also bisher hatte ich immer das Gefühl, dass Krüger und Garo jetzt keine besten Freunde sind, aber sich auch irgendwie zu schätzen wissen. Jetzt hat Krüger aber ungefähr das Gegenteil behauptet, was Typhon wusste, und fordert ihn weiter raus, um herauszufinden auch, wo er steht, weil Typhon ist anscheinend, also das vermute ich mal, auch in den Plan von Mortarion eingeweiht und soll jetzt herausfinden, wer quasi mit Garo gehen darf und wer mit Mortarion gehen darf, so ungefähr.
Das hat sowas Populistisches, weil der Krüger ja sagt, der Garo hätte so eine Terra-Attitüde, so etwas Hochnäsiges, was ja so nicht richtig ist, zumindest mal nicht so, wie wir ihn kennengelernt haben.
Das stimmt.
Und der Typhon provoziert ihn ja ganz bewusst, um ihn genau halt zu diesem Ausspruch ja auch zu bringen, wem seine Loyalität gilt. Ne? Weil der Krüger sagt ja auch ganz klar, dass seine Loyalität dem Mortarion gilt und dann kommt erst der Imperator. Ja. Und das findet der Typhon cool. Ne? Und eröffnet ihm daraufhin, dass Männer wie er in Zukunft gebraucht werden würden. Und an der Stelle kommt mir der Krüger so ein bisschen vor wie der Lucius.
Ja, das stimmt. Er wird zwar, also Lucius ist ja, wird ja immer betont, quasi der beste Schwertkämpfer. Und Krüger wird hier eher als eine grobe, stumpfe, grob schlächtige Waffe beschrieben. Also er ist nicht ganz so filigran unterwegs wie der Lucius, aber er ist ähnlich eingeengt in seiner Sicht, würde ich sagen, ja.
Der Abschnitt endet ja auch damit, dass Typhon den Krüger quasi in Position stellt, um Garo im Zweifelsfall beseitigen zu können. Da werden irgendwie schon die Figuren in Position gebracht und wird schon so ein bisschen geguckt, ne? Wer ist in Anführungszeichen Ausschussware und wer darf in Zukunft da bleiben.
Wobei eine Sache lustig ist, weil er, hast du ja auch schon gesagt, er provoziert ihn. Und so ziemlich am Schluss sagt er auch, dass Mortarion ja eigentlich auch von Terra stammt.
Das sagt der Krüger ja aber gleich, nee, er ist von Barbaros, ne? Also das ist ja, nee.
Bei dem Ganzen hat mich ein bisschen gewundert, dass der Garo, wenn er wirklich von Terra kommt und nicht von Barbaros, die Sache mit dem Cage so gut überstanden hat. Weil er ist ja dann gar nicht von Geburt an gewohnt, irgendwelche giftigen Dämpfer einzuatmen, sondern er kommt ja aus einer vermeintlich sauberen Atmosphäre. Also dafür hat er es gut weggesteckt.
Ja, das war bestimmt kein Gift, war bestimmt nur Tee. Die Schiffe der Deathguard treffen mittlerweile im Istvan-System ein und Mortarion und Garo sind auf der Beharrlichkeit, die auf das Flaggschiff der Emperor's Children, der World Eaters und der Sons of Horus zuhält.
Mhm.
Da fand ich ganz cool, dass beschrieben wird, dass, also da wird ja die Geist der Rachsucht wird ja noch beschrieben.
Ja, das finde ich auch cool.
Die Geist der Rachsucht hat so Massenbeschleuniger auf Deck. Und da ist so ein Lauf von so einem Massenbeschleuniger ist so groß wie die Beharrlichkeit, also das Schiff, auf dem Mortarion und der Garo reisen.
Ja.
Das sind Größenverhältnisse, die ich jetzt so nicht bisher im Kopf hatte.
Nee, ich habe mir das auch groß vorgestellt, aber nicht so, also nicht in diesen Dimensionen, weil die Beharrlichkeit ist ja auch nicht irgendwie so ein kleines Kampfschiff, sondern das ist ja schon das Flaggschiff, oder?
Wie ich es verstanden hatte.
Ja. Ja, genau. Das war krass. Und auch bei der Ankunft, wie beschrieben wird, dass jedes Schiff ja so seinen Platz hat und die alle irgendwie nebeneinander lagern, außer die Geist der Rachsucht. Da ist erstmal ein großer schwarzer Fleck drumherum, damit die quasi so hervorgehoben wird nochmal.
Mhm.
Das fand ich eigentlich auch interessant.
Ja, so ein Raum aus viel Platz.
Ne? Ja.
Der genau. Will anscheinend irgendwie keiner zu nahe kommen oder so.
Nee, das ist für das Ego von Horus. Das braucht auch viel Platz.
Ah, das Ego, ja, ja, stimmt, das Ego braucht Platz. Ja.
Ja.
Das strahlt bis in den Weltraum.
Genau.
Angekommen machen sie sich aber nicht sofort auf den Weg, sondern warten, bis die Emperor's Children und die World Eaters die Gelegenheit hatten, zuerst anzukommen. Also da scheint es schon sehr nach der Reihenfolge der natürlichen Zahlen zu gehen, da die 3. und die 12. Legion natürlich vor der 14. kommen. Ja? Also die 3. sind die Emperor's Children, die 12. sind die World Eaters und die 14. sind die Death Guard. Und die müssen da anscheinend vielleicht ist Rosenmonk und die müssen da irgendwie so der Reihe nachkommen.
Ich weiß nicht, ob das an Horus liegt. Also Garo versteht das ja überhaupt gar nicht, weil der will ja direkt hin. Und Mortarion grinst tatsächlich und sagt, dass jetzt sind sie nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern das ist jetzt Politik. Und da muss halt die Ordnung gewahrt werden. Ich glaube tatsächlich, dass Horus das relativ egal ist, solange sie alle ankommen. Aber wahrscheinlich legt zum Beispiel ein Eidolon Wert drauf, dass er vor den anderen da ist. Oder ein Ankron. Aber Mortarion kennt die Regeln und macht da mit, auch wenn es ihm anscheinend egal ist im Endeffekt. Also er fühlt sich da jetzt nicht irgendwie gekränkt. Und Garo kann es ja kaum erwarten, ne?
Das ist trotzdem schon seltsam, oder?
Ja.
Wenn Eidolon, ne? Eidolon ist noch nicht mal Primarch, also der sich dann darauf einbildet.
Ja, das stimmt. Wobei noch weiß Mortarion ja nicht, dass Fulcrum nicht da ist.
Obwohl das Flaggschiff von Fulcrum ist ja nicht da, also von daher.
Es wird aber gleich noch, ich glaube gleich ist es noch beschrieben, woran er es dann erkennt, falls Fulcrum eben mal nicht auf dem Flaggschiff angereist wäre.
Ja, richtig. Kommen wir gleich zu.
Ja.
Zusehen und lernen, sagt er noch zu Garo, ne? Was die Politik angeht.
Yes, ja, genau.
Wir erinnern uns, die Vertreter der Death Guard haben pikante Informationen dabei, also genauer gesagt hat Garo die in der Hand, die zeigt, dass Istvan sich vom Imperator abgewandt hat. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir in der entsprechenden Folge darüber sprachen, was die Soldatin in der Aufzeichnung dann getötet hat. Wir vermuteten ja, dass es irgendwie so ein Dämon ist oder so ein Dämon hätte sein können. Aber so wie es sich hier darstellt, wird es wohl eher so eine Attacke von so einem Kriegssänger gewesen sein. Oder vielleicht war es sogar Prahl selbst.
Ja.
Es war eher Krach, der so umgebracht hat und nicht irgendwie irgendwas mit einer komischen Fratze.
Genau. Also ich habe den Abschnitt extra zweimal gelesen. Sie haben ein paar Dinge weggelassen, aber trotzdem die Details genauso verwendet, wie als wir das erste Mal gelesen haben. Und tatsächlich ging es mir aber auch so wie dir. Wir haben ja vermutet, was das sein könnte, wussten an der Stelle ja nicht, was ein Kriegssänger ist. Aber das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist, dass ein Kriegsinger oder eine Kriegsingerin tatsächlich dann diese arme Frau zum Platzen gebracht hat oder getötet hat.
Vielleicht war es ein Sonanz-Marine. Naja. Auf der Geist der Rachsucht angekommen, fällt Garo gleich auf, dass etwas nicht stimmt. Denn soweit er weiß, sind viele Memoratoren auf dem Schiff. Und die müssten eigentlich da sein, um die Ankunft der Primarchen zu dokumentieren. Ich meine, das ist ja auch kein Ereignis, das jeden Tag stattfindet. Und der Mortarion fängt ihn aber dann gleich wieder ein und beruhigt ihn und sagt, es hätte einen Unfall gegeben und die Memoratoren wurden zu ihrer Sicherheit in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Und das reicht dem Garo dann auch. Das wird schon alles passen.
Ich dachte an der Stelle schon, oh, war das schon, dass sie alle getötet wurden? Aber so weit sind wir noch nicht. Sondern es war tatsächlich ein Vorfall, nennen wir es mal so. Also es war genauso, wie es hier beschrieben ist. Ich habe allerdings noch zwei Sachen von vorher aufgeschrieben. Und zwar die Tal der Halos ist ja so ein zumindest genanntes Nachschubschiff. Das hat ja dieses Hilfesignal aufgefangen. Das war vorher nicht erwähnt, glaube ich.
Ach, also ja.
An den Namen kann ich mich nicht erinnern.
Den Namen nicht, aber es war schon erwähnt, dass ein Schiff die Death Guard die Aufzeichnung aufgefangen hat, als er am Rand vom System vorbeigeflogen ist. Das war im Buch 3 auch schon.
Genau, genau. Und jetzt wird hier beschrieben, dass sie das getan haben, weil sie einen Fehler im Gellerfeld hatten und eigentlich gerade im Warp unterwegs waren und nicht anders konnten und deshalb das eher zufällig aufgefangen haben. Was wieder passt, ist, dass diese Aufzeichnung über 2 Jahre alt sein muss. Das haben sie rausgefunden, das wussten wir ja auch. Also, dass sie quasi aus der Vergangenheit stammt. Was ich nicht wusste, ist, dass ganz zufällig dieses Schiff vernichtet wurde und man deshalb mit der Mannschaft auch nicht mehr sprechen kann.
Ach, ups.
Mhm.
Das ist aber ein Zufall.
Tja.
Das klingt ja gar nicht wie Absicht.
Genau, das würde ich ergänzen zu dem letzten Abschnitt. Und zu Beginn des Abschnitts, den du gerade begonnen hast, an Bord der Geist der Rachsucht, ist, habe ich was aufgeschrieben, was ich gar nicht, also es ist jetzt nicht wichtig, aber es ist mir aufgefallen, nämlich, dass Garo beschreibt, wie sie begrüßt werden, indem der seine Vorhostesse quasi abholt, die Faust auf die Brust schlägt, so wie das früher Brauch war, statt irgendwie die Hände über der Aquila zu kreuzen, was jetzt üblich ist im Sinne des Imperators. Das könnte auch schon ein Hinweis darauf sein, dass sie jetzt gerade auf dem Schiff sind, das nicht unbedingt Leute beherbergt, die das tun, was der Imperator macht oder sagt.
Ich glaube, an der Stelle wird doch auch noch erwähnt, dass sie hier feststellen, dass Fulcrum nicht da ist, weil Fulcrums Landungsschiff da
ja
noch nicht steht.
Hm? Genau, genau.
Irgendein anderes Landungsschiff der Emperor's Children, aber es trägt nicht die Banner von Fulcrum, sagen wir es mal so.
Ja, wobei das Landungsschiff von ihm ja sogar einen Namen hat, nämlich Feuervogel. Hm. Wie auch immer sie darauf kommen. Das hätte ich bei den Salamanders gesehen oder bei den Blood Angels, auch nicht bei den Emperor's Children.
Mortarion hat ihn, wie gesagt, wieder eingefangen.
Mhm.
Garo bemerkt noch kurz den Sindermann. Es wird nicht erwähnt, dass das Sindermann ist. Ne? Er hat irgendwie gesagt, er sieht einen alten Mann in der Ferne, der irgendwie einen Zettel in der Hand hat. Aber wer Buch 3 kennt oder auch bei uns auch die Folge gehört hat, der weiß, das ist der Sindermann, der nach seinem Entkommen aus seinem Quartier auf dem Weg ist, die Kieler vor dem Magga zu retten.
Mhm. Es ist also kein seniler Kreis, der sich verlaufen hat, sondern es ist jemand, der von Schatten zu Schatten springt, komplett außer Atem ist, aber halt so einen Zettel in der Hand hat. Das ist ja die Erlaubnis, die er von diesen 2 Wachen, die er überlistet hat, bekommen hat damals.
Das fand ich sehr, sehr lustig, dass der Sindermann doch, dass er sich so bemüht hat, nicht gesehen zu werden, aus weiter Ferne vom Garo entdeckt wird.
Ja gut, wobei man fairerweise sagen muss, Garo hat es ja auch nur, so wird es beschrieben, im Augenwinkel gesehen und aufgrund irgendeiner besonderen Fähigkeit konnte er das quasi in Zeitlupe nochmal schauen und dann hat er erst erkannt, was da los ist. Also Sindermann hat sich schon angestrengt.
Ja, ja. Dann betreten Mortarion und Garo Lupercals Hof, wo der Garo Horus Herrlichkeit auffällt. Der sich dann aber sofort wieder zusammenreißt und Loken zum Gruß zunickt. Das kennen wir ja auch schon, dass der Loken, der Tarwitz, der Abaddon und der Aximand oben stehen, rechts und links neben Horus. Und aus dem Blickwinkel von Loken damals beschrieben und dem auffällt, dass Garou ihm dann zunickt, weil die beiden sich kennen, weil sie auch immer zusammen gekämpft haben.
Und Loken lächelt dann so leicht und das hilft dem Garou wohl so ein bisschen, das Unbehagen, das er die ganze Zeit fühlt, zu lindern oder zu verdrängen erstmal.
Ja. Ihm fällt aber auch der Streit innerhalb des Monivals auf, denn wie sich die Szenerie vor ihm ausbreitet, müssen wir jetzt nicht nochmal besprechen. Das hatten wir alles schon mal gemacht. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Aber es fällt ihm auf, dass die nicht mehr so einig sind, wie sie es eigentlich hätten sein müssen.
Und sie stehen auch getrennt. Also auf der einen Seite von Horus stehen Aximand und Abaddon, auf der anderen Seite Loken und Torgadon. Ich finde es spannend, dass Garou das direkt als da stimmt was nicht wahrnimmt.
Gut, vielleicht kennt er die halt noch vom Schlachtfeld, ne, und denkt halt, das müsste irgendwie anders sein oder das war schon mal anders.
Ja. Hm. Ja, das stimmt.
Solltet ihr jetzt erst zugeschaltet haben und Buch 3 noch nicht kennen, hört euch gerne Folge 31 an. Da haben wir das besprochen. Der Garou kann Eidolon nicht leiden.
Komisch. Wer kann denn leiden überhaupt? Also,
da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Ist halt Eidolon. Er ist halt, ja, ist halt ein Fatzke, der Eidolon. So ist das. Dann wird aber schon recht schnell, wie wir wissen, der Schlachtplan auf Istvan 3 erklärt und dann auch den Angriff auf die Überwachungsstation auf Istvan Extremis. Wobei hier noch nicht erwähnt wird, dass der Garou da auch dabei sein soll.
Ja, das stimmt. Es ist eher so allgemeines Geplänkel. Wer soll sich um was kümmern? Und auch, naja, Horus holt halt wieder weit aus. Es wird halt erzählt, dass ja der Korax oder Raven Guard eigentlich die Konformität gebracht hat, genau. Ja, und dann soll halt Garou auch diese Memo-Spule vorzeigen, auf der diese Nachricht dann auch gezeigt wird. Und in dem Moment ist es halt spannend, er hat anscheinend keinen Bock, sich das nochmal anzuschauen, weil er fand das halt auch ein bisschen unheimlich. Und stattdessen schaut er sich die Reaktion der anderen an. Und die reichen von keine Reaktion bis keine Reaktion. Also es ist noch nicht mal ein Zucken in den Augen, außer bei Loken und Torgadon. Und Loken zuckt tatsächlich zusammen in dem Moment, in dem dieser Schrei kommt. So wie Garou das auch passiert ist. Also die sind wohl echte Bros, die beiden. Und Torgadon darf mitspielen, aber alle anderen sind entweder so abgehärtet oder gefühlslos, dass es ihnen egal ist, oder sie wissen, dass da eh irgendwas nicht stimmt oder fingiert ist. Ich weiß es nicht.
Ja, ich denke eher, dass es fingiert ist. Wenn das Raumschiff wurde ja auch zerstört, dass die Nachricht aufgefangen hat, das wird auch nicht zufällig passiert sein.
Nee.
Also wahrscheinlich ist es irgendwie zusammengeschnitten oder nachbearbeitet, was weiß ich. Ne?
Ja.
Das Ganze ist hier quasi zu rechtfertigen.
Wobei es ja gar nicht so unrealistisch ist, wie wir aus dem Buch davor kennen, dass da jemand zersungen wird quasi.
Ja, nee, das nicht, das ist klar, aber das ist ja trotzdem jetzt als Vehikel genutzt wird, um diesen Angriff einzuleiten.
Mhm.
Wobei ich mich dann auch wieder gefragt habe, ich meine, wer ist denn da jetzt? Da ist der Eidolon, da ist der Motarion mit dem Garou, da ist der Ankron mit dem Karn. Und dann die 4 vom Monival und der Horus.
Mhm.
Zumindest mal die Primarchen, die da sind, die sind ja wahrscheinlich alle eingeweiht.
Ja.
Bei Ankron bin ich mir nicht sicher.
Der ist sich wahrscheinlich selbst nicht sicher. Also.
Motarion denke ich mal auf alle Fälle.
Ja.
Weil der hat das Ding ja mitgebracht.
Ja.
Horus auch. Ich weiß nicht, ob sie den Ankron für schlau genug gehalten haben, um ihm das zu sagen, dass er sich nicht verplappert oder so.
Aber Eidolon, denke ich, war auch eingeweiht.
Ja. Bei Ankron ist mir gerade noch das mit der Impulskontrolle noch eingefallen. Also, da könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich verplappern könnte.
Okay. Du hast eben so nett gesagt, dass der Garou von Horus so beeindruckt ist. Auch das wird natürlich viel ausführlicher beschrieben. Lustig finde ich, dass er so einen Impuls verspürt, auf die Knie zu fallen. Und das nicht nur einmal. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Er hat es ja nicht gemacht, aber wo kommt es her?
Wenn er so auf den Horus zugeht oder mal am Horus vorbeigeht und immer mit einem Bein so wegknickt und sich gerade immer noch am Boden fängt.
So. Kurzer Schwächeanfall oder so ein Quatsch, ja.
Das wird bestimmt lustig aussehen.
Ja, ich meine, wir hatten ja vorher schon vermutet, dass da vielleicht auch so ein bisschen Geschenk der Chaosgötter drin ist, dass er so eine seltsame Aura hat.
Mhm.
Vielleicht ist es auch hier schon wieder mit im Spiel.
Ja, vielleicht ist es aber auch Teil des Geschenks vom Imperator. Das ist,
ja, klar.
Dass das es eine gewisse so Autorität und Herrlichkeit einfach ausstrahlt. Ne?
Ja.
Dass man ihm einfach folgen will und einfach folgen muss.
Ja, stimmt. Passt auch, ja.
Aber das war's bereits mit Kapitel 4.
Ja. Also natürlich werden jetzt noch die Schlachtpläne verteilt. Also eigentlich wird nur zugewiesen, wer soll wo angreifen. Das kennen wir ja schon. Deskar hat vorne, mitten ins Gemenge. Empress Chiltern, World Eaters Richtung Palast. Und wir sind zuvor, es sollen die Sirenenfeste erstürmen. Und scharfsinnig wie Garo ist, kombiniert er noch Sirenenfeste, Kriegssänger. Das könnte das Gleiche sein oder was miteinander zu tun haben. Dann geht es ihm wieder schlecht und dann ist das Kapitel zu Ende.
Aber sie sind jetzt schon mittendrin, ne, in dem, was im Buch 3 geschah und macht mir schon ziemlich viel Freude. Ja. Nach wie vor mag ich den Stil vom Autor James Swallow. Mehr habe ich an der Stelle gar nicht zu sagen. Willst du noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, ich muss mir ein Kindle kaufen.
Wieso? Jetzt plötzlich?
Naja, am Handy lesen geht gar nicht. Wenn ich eh den ganzen Tag am Rechner sitze, will ich nicht noch am Rechner sitzen. Und Buch kaufen ist keine Option für den Preis, für den es das gibt. Also kaufe ich für den Preis des Buches, das ich nicht kaufen will, ein Kindle, weil der ist ungefähr genauso teuer. Aber kann dann theoretisch da alle weiteren Bücher drauf lesen.
Ja, das ist richtig. Wenn ich jetzt der Kindle noch so eine Funktion hätte, du kannst ja Sachen markieren im Kindle. Das geht ja schon. Aber du kannst nicht wirklich da drin eine Zusammenfassung schreiben.
Aha. Ich bin ja nicht umsonst darauf gekommen. Es gibt jetzt ein Kindle Scrap 2, ganz neu rausgekommen. Da kannst du das machen.
Ja, für 400 Euro.
Ja, sag ja so viel, wie das Buch kostet.
Am Arsch die Räuber, ey.
Ich bin da echt am Überlegen.
Echt? Also ich habe das Ding auch gesehen und habe mir dann gedacht so, also wenn ich dann alles auf einem Gerät machen könnte, ne, ich kann es dann lesen und kann es dann quasi zu der Zeile da meine Zusammenfassung dann nebendran schreiben, was dann im Nachhinein vielleicht ein zusammenhängender Text dann wird, den ich als Skript benutzen kann für die Folge, würde ich es einsehen. Aber so wie ich das gesehen habe, kannst du ja nur Notizen zu der entsprechenden Seite machen. Dann musst du ja trotzdem aber immer noch blättern.
Ja, das kommt auf das Format an, in dem man das liest. Wenn man das Original-Kindle-Format liest, kann man wirklich nur so Notizen dazu machen. Wenn du es als PDF liest zum Beispiel, kannst du dich auf Passagen beziehen und einen Text runterschreiben. Aber da müsste ich nochmal genauer schauen, weil dafür ist es zu teuer, wenn es dann nachher doch nicht so funktioniert.
Deswegen, auf einer 400 Affen fand ich schon viel.
Ja, ich habe ja, also seit Jahren überlege ich ja an so einem Remarkable.
Ein was?
Remarkable heißt es. Inzwischen gibt es ein Remarkable 2. Das ist auch so ein E-Ink-Tablet. Du kannst damit nichts tun, außer schreiben und das Geschriebene irgendwo hinschicken. Und dieses Scribe 2 ist quasi zum Lesen von Büchern. Man kann Bücher hören und man hat die gleichen Funktionen in einer besseren Auflösung als Remarkable. Und Remarkable ist eigentlich seit Jahren der Marktführer in der Szene.
Aber was bringt's dir, wenn du es nur schreiben und wegschicken kannst? Musst du auf so einem Ding ja auch was lesen können.
Ja, also Remarkable ist nichts anderes als ein Ersatz für einen Block mit Stift.
Hm.
Und kommt anscheinend gut an, weil es extrem dünn und leicht ist und diese Oberfläche wohl so gestaltet ist, dass es sich auch wie Papier anfühlt, wenn man drauf schreibt. Das hat Amazon wohl sehr gut kopieren können und auch verbessern.
Mhm. Vielleicht sollte ich mir ein paar Videos zu dem Ding angucken.
Ja. Ist halt gerade erst rausgekommen. Vielleicht wird es noch günstiger. Aber es hat eine Sache nicht und das ist zum Beispiel ein Spritzschutz und ein Staubschutz hat es nicht.
Mhm.
Wie ich mich kenne, Spritzschutz brauch's wahrscheinlich schon, weil ich, seit ich hier unten sitze, erstaunlich oft Wasserflaschen umwerfe, ist mir aufgefallen. Und Staubschutz sowieso, weil das liegt irgendwann mal rum und staubt halt zu.
Na gut, das ist von Amazon, ne? Kannst du auf den Black Friday warten.
Zum Beispiel, ja. Ja. Vielleicht kann man es ja auch irgendwo mal im Laden testen. Das fände ich noch besser.
Ist halt Amazon. Du kannst das Ding halt einfach bestellen, wenn es dir nicht gefällt, wieder zurückschicken. Ne? Also.
Das stimmt auch. Ist aber eine schlechte Ökobilanz dann.
Ja, ist richtig.
Ja, ist aber immer noch besser, als 10 Paar Schuhe bei Zalando zu bestellen und davon dann eins zu behalten.
Themenwechsel?
Ja.
Habe ich auch schon gemacht. Ich mache das tatsächlich nicht oft, weil ich nicht oft dann, also ich kaufe Kleider, wenn der Schwung vorher dann nichts mehr ist, ne, dann kaufe ich mal neue und dann, ich habe halt keinen Bock, das im Laden zu machen, weil ich dann nie dann das finde, was mir gefällt und dann mache ich das einmal im Jahr so in einer größeren Menge und dann ist das auch eine große Kiste und dann kann ich das auch in der großen Kiste wieder zurückschicken. Also ich versuche meine Ökobilanz an der Stelle halt auch ein bisschen, naja, niedriger zu halten. Also ich mache das jetzt nicht jede Woche.
Ja, ich gehe auch nicht jedes Jahr Kleider kaufen. Also ich mache das wie du. Wenn das, was ich habe, nichts mehr ist, dann gibt's Neues, vorher nicht.
Richtig.
Ja.
Okay, dann hätte ich gesagt, mit diesen abschließenden Worten verabschieden wir uns in die Nacht zum Donnerstag. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Two Crane Heights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.